Heute zu Gast bei Behind the Sea, André Schneider. Man könnte sagen, vom professionellen Tuba-Spieler zum CEO eines Flughafens. André hat mal als professioneller Musiker gestartet, dann nach einem Studium am CERN geforscht, war zwischenzeitlich sogar Geschäftsführer des World Economic Forum und dann später der Geschäftsführer und CEO des Flughafens Genf. Wie das ist, wie sich das anfühlt, Geschäftsführer eines Flughafens zu sein, wie ein Flughafen überhaupt Geld verdient und dass es meiner Meinung nach ja auch so ein bisschen so eine Mischung aus einem Bürgermeister und einem Geschäftsführer ist, das haben wir gleich im Podcast besprochen. Seine ja sehr spezielle Vita sind wir natürlich auch durchgegangen und ein Thema ist für mich besonders hängen geblieben. Er hat mir nämlich erklärt, wie er vorgeht, wenn er ein Unternehmen als Geschäftsführer auch verbessern möchte und in die nächste Epoche oder eben in die Zukunft führen möchte. Dabei sieht er es wie ein Schweizer Uhrwerk, das passt, er ist ja selbst auch Schweizer, baut es dann einmal auseinander, guckt, wo jedes Zahnrad hingreift und was es bewirkt, baut es dann wieder zusammen und versucht es, wie gesagt, für die Zukunft fit zu machen und natürlich auch ein Stück weit zu verbessern. Also ich würde sagen, super spannende Episode, was André heute macht, wo er überall noch ja, beteiligt ist und was alles auf seinem Schreibtisch liegt, das erfahren wir natürlich auch. Let's go mit der aktuellen Episode mit André Schneider. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. André, herzlich willkommen im Podcast.
Herzlichen Dank, Franz.
Ich freue mich, dass du heute da bist. Es hat geklappt. Wir haben es nochmal leider ein bisschen verschieben müssen. Und ich habe auch schon sehr früh mal bei dir angefragt. Und zwar war ich mal in Genf am Flughafen und habe dort einen anderen Podcast-Gast besucht und habe mir eigentlich gedacht, wer ist eigentlich der CEO von so einem Flughafen und hat eigentlich so ein Flughafen einen CEO? Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe dich dann auch recht schnell gefunden. Jetzt bist du heute da, ich habe es schon ein bisschen verraten, aber stell dich doch einmal kurz bitte vor, was du gemacht hast an der Stelle und was du heute so machst.
Okay, also ich bin der André Schneider mit Familiennamen. Ich war die letzten 8 Jahre bis Ende September der Generaldirektor oder der CEO vom Flughafen. Also man muss das auch mal ein bisschen richtigstellen. Auf dem Flughafen arbeiten ungefähr 12.000 Leute. Von denen sind nur ungefähr 1.000 in der Flughafenfirma selber. Also es ist eher so ein Gemisch zwischen Chef einer Firma und, Übersehende einer Stadt zu sein, wo man mit den ganzen Partnern arbeiten muss. Und vor dem war ich mal Profimusiker, dann war ich IT-Spezialist und Doktor in Informatik. Dann habe ich lange Zeit für IBM gearbeitet und Consulting da aufgebaut. Dann war ich beim World Economic Forum die letzten 9 Jahre dort als Managing Director und COO, Chief Operating Officer. Dann habe ich meine eigene Consulting-Firma aufgebaut und dann bin ich an die EPFL Genf, das ist eine führende Ingenieursuniversität, als Vizepräsident gewesen und jetzt die letzten 8 Jahre eben am Flughafen. Jetzt bin ich dabei, mich damit abzufinden, dass ich pensioniert bin, weil ich eigentlich nicht pensioniert sein möchte. Ich fühle mich eigentlich viel zu jung dazu und habe jetzt verschiedene neue Arbeitsfelder aufgebaut. Auf der einen Seite bin ich Präsident von World Climate, das ist eine Plattform, die Großfirmen zusammenbringt im Rahmen der COP-Verhandlungen, aber auch dieser ganzen Climate Diskussionen und eben auch einen starken Gewicht auch auf Finanzieren, die dann solche Lösungen finanzieren können. Und dort habe ich jetzt eine mehr operationelle Funktion übernommen, um auch zu helfen, die Firma die nächste Generation weiterzubringen und auch noch weiter ihren Impact zu vergrößern. Daneben bin ich angefragt worden von einer großen europäischen Consulting-Firma im Bereich von Aviatik, ihnen dazu helfen, eine Strategie-Consulting-Arm aufzubauen. Und das ist zurzeit auch am Laufen. Und nebenbei habe ich dann noch ein paar andere Rollen. Ich bin auch noch Präsident des Innovationsboards von der Aviation Research Center Switzerland und noch zwei anderen Stiftungen. Also ich suche mir zurzeit, das sind ja jetzt nur 3 Monate, wo ich aufgehört habe, mir wieder neue Arbeitsfelder zu finden und ist eigentlich ziemlich aktiv. Es gibt jetzt sogar schon Wochen, wo ich vielleicht mehr arbeite als Sie auf dem Flughafen, aber auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, also sehr breites Spektrum. Wir müssen dann gleich später nochmal ein bisschen dazu kommen, was das heute alles genau ist und ein bisschen differenzieren. Aber fangen wir mal an. Also du warst als erstes Profimusiker. Du hast Tuba gespielt, oder? Im Orchester.
Jawohl, genau. In Deutschland. Ich habe in München studiert. Dann war ich Stipendiat der Herbert von Karajan Stiftung. Habe dann auch mit den Berliner Philharmoniken spielen können und habe dann weiter noch mit dem Kasseler Staatsorchester und dann mit dem Saarbrückner Radiosymphonieorchester gespielt. Und dann nach 5 Jahren habe ich entschieden, dass ich eigentlich was anderes tun wollte und habe aufgehört und bin dann in die Schweiz zurückgegangen, weil als gute Schweizer, vor allem deutschsprachige Schweizer, hätte ich eigentlich Französisch in der Schule lernen sollen, habe es natürlich nicht gemacht als gute Schweizer. Und dann habe ich eben entschieden, Informatik in Genf zu studieren, um dann auch noch ein bisschen mein Französisch aufzuputzen.
Nicht schlecht. Das heißt, du hast dann wirklich den Sprung von einem Profimusiker, was ja wirklich erstmal mit IT oder mit Businesswelt wahrscheinlich recht wenig zu tun hat oder hatte, und bist in die IT gewechselt oder durch das Studium. Oder wie hat sich das ergeben? Weil du warst ja dann am CERN auch.
Ja, also zuallererst muss man verstehen, ich war eigentlich eher auf der wissenschaftlichen Seite. Ich habe auch ein wissenschaftliches Abitur gemacht und wäre eigentlich normalerweise in die Richtung weitergegangen, aber da ich ein sehr, ich tue gerne nicht das, was man von mir erwartet, und ich von einem sehr konservativen Elternhaus gekommen bin und auch noch Musik nebenbei gemacht habe, habe ich gesagt, das ist jetzt eigentlich eine gute Wahl, um gerade nicht das zu tun, was meine Familie von mir erwartet. Aber ich habe dann eben nach 5 Jahren feststellen müssen, dass ich mich nicht für meinen Rest des Lebens als Profimusiker sehe. Und dann habe ich halt etwas in der Wissenschaft machen wollen und man muss sich da zurückschrauben, das war 85, da war die Informatik so am Hochkommen, also das hatte dann noch so ein bisschen den Beigeschmack, so was ganz top und Neues zu sein, und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Aber ich habe auch nebenbei auch noch ziemlich viel Mathematik studiert.
Nicht schlecht, also wirklich sehr, sehr breit aufgestellt, super interessant. Wie ist das Leben als Profimusiker? Ist man da eigentlich angestellt oder wie kann man sich das vorstellen? Ist es vergleichbar mit einer Organisation?
Ja, also die Orchester, man ist angestellt, und was noch interessant ist, das ist auch organisiert wie die Fußballmeisterschaft im Land. Es gibt eine Top-Liga, dann gibt es eine zweite Liga, eine dritte Liga, und natürlich jeder hofft, sich langsam durch die Ligen hochzuarbeiten. Und vielleicht ein anderer Grund, warum nach 5 Jahren ich aufhören wollte, war, ich habe es eigentlich von Anfang an die erste Liga geschafft, was ja eigentlich ein glücklicher Zufall war. Mhm. Und um eine Stelle zu kriegen, muss man einen Wettbewerb machen. Und Tubisten gibt es ja nur einen, höchstens 2 in einem Orchester. Das heißt, wenig Stellen, viele Kandidaten für die Wettbewerbe. Und da habe ich eigentlich auch ziemlich viel Glück gehabt. Aber irgendwie war mir das dann nicht ganz intellektuell herausfordernd genug. Und da habe ich eben entschieden, muss ich halt nochmal was anderes tun.
Ja. Dann ist natürlich klar, dass der nächste Schritt der CERN ist. Sehr gut. Was hast du da genau gemacht? Kannst du das, sage ich mal, für nicht technische Zuhörende erklären?
Also am CERN war ich angestellt, um mein Doktorat zu machen. Also ich habe ein Doktorat in Informatik gemacht. Die Thematik waren Supercomputer, das heißt Computer mit mehreren Prozessoreinheiten. Also das ist... Heute ist das schon fast normal, das kommt auf einen kleinen Chip drauf für die PCs. Damals gab es das noch gar nicht. Und ich habe es am CERN auch gemacht, weil die haben riesige Rechnungsherausforderungen, weil die machen Simulationen mit sogenannten probabilistischen Modellen, hauptsächlich Monte Carlo Simulationen. Und die müssen die millionenfach laufen, um ihre neuen Beschleuniger zu konstruieren. Und damals wurde das mit einem Cray gemacht. Das war dieser amerikanische Supercomputer. Muss man sich auch erinnern, wir sind in den Jahren 90, wir sind also in der Steinzeit noch ein bisschen. Das können sich wohl die meisten Leute heute gar nicht mehr vorstellen. Und unsere Aufgabe war, in einem europäischen Forschungsprojekt mit einem europäischen Parallelchip, der aus England kam, einen Supercomputer aufzubauen, um diese Monte Carlo Simulation zu machen. Was dann auch hieß, dass dieser Supercomputer mit einer Uraltsprache, die Fortran hieß, weil das war die Sprache, die man in diesem Bereich benutzt hat, auch laufen konnte. Und warum bin ich zum CERN gegangen? Ja, weil damals die Schweiz noch keinen Zugang hatte zu finanziell unterstützten europäischen Projekten und das CERN als Teil der europäischen Gemeinschaft, konnte ich das dort haben. Deshalb wurde mein Projekt auch durch die europäische Gemeinschaft total finanziert.
Okay. Aber der nächste Schritt war ja dann so IBM, das heißt, du warst dann mit der Wissenschaft, ähnlich wie mit der Profimusikerei, dann doch irgendwie auch durch, oder?
Also das war eigentlich parallel, weil nach dem in der Sommerpause nach meinem zweiten Studienjahr habe ich ein Praktikum bei IBM gemacht, weil das war so normal, das zu tun. Mhm. Und am Ende des Praktikums haben die mir eine Halbzeitstelle angeboten. Und dann muss ich sagen, also gut, ich war ja finanziell nicht mehr unterstützt von irgendjemandem. Das war dann eigentlich ganz angenehm. Und deshalb habe ich eigentlich durch die ganze Zeit, auch während meines Doktorats, weiter für IBM gearbeitet. Zuerst als Produktentwickler. Ich habe eine Bankenlösung entwickelt auf PCs. Wieder erinnern, 90er Jahre, das war ganz neu, die PCs. Mhm. Und und man hatte keine Mainframes mehr und so weiter. Und da habe ich mit einem Laboratorium in Barcelona Lösungen dafür entwickelt. Die habe ich dann auch in verschiedenen Ländern installiert. Und danach habe ich dann eben, als dann die Mainframes bei IBM runtergingen, das war so die 90er Jahre, auf einmal verkauften die sich nicht mehr, hat mich dann IBM gebeten, eine Service Unit aufzubauen, und da habe ich dann eben eine Consulting Praxis aufgebaut in der Schweiz, aber die in ganz Europa gearbeitet hat. Und ich war dann auch sehr aktiv im Jahr 2000 Problem, für die, die sich noch erinnern können.
Ja, bei mir ist es ein bisschen vage, aber ich kann mich noch ein bisschen erinnern. Okay. Das heißt, nach dem IBM-Thema kam ja dann wirklich deine erste C-Level-Rolle als Chief Technology Officer beim World Economic Forum, oder? Das war quasi die erste C-Level-Rolle, die du gemacht hast.
Okay. Also ja, so kann man das nennen. Auch wenn ich sagen musste, schon bei IBM hatte ich einen riesigen Freiheitsraum. Also ich habe im Prinzip meine Consulting-Practice aufbauen können, wie ich wollte. Mhm, aber okay. Eine formelle C-Level-Rolle hatte ich da nicht. Dann habe ich nach 11 Jahren bei IBM hatte ich ein bisschen Interesse, was Neues zu machen, auch weniger Leute zu managen. Das war eigentlich nicht so mein Ziel. Mhm. Wobei, wenn man dann am Ende meiner Karriere sieht, ist es dann doch ganz anders ausgekommen, aber so ist es eben. Und habe mich dann eben für diese Chief Technology Officer Stelle beim World Economic Forum beworben. Auch mit dem Gedanken, dass ich da wieder mehr so technologisch rumspielen kann und weniger Leute zu managen habe. Nun, leider hat das nicht sehr lange gedauert, weil nach einem Jahr hat mich der Professor Schwab, das ist der Gründer und Präsident, ist dann draufgekommen, dass ich wohl auch noch andere Dinge kann. Und dann habe ich zuerst mal intern alles restrukturiert und dann bin ich eben der Chief Operating Officer geworden.
Nicht schlecht. Also das war wirklich dann so deine erste auch MD, also Managing Director Rolle. Ja. Und könnte man sagen, also du warst auch in der Geschäftsführung, richtig?
Ja.
Okay.
Mitglied der Geschäftsführung.
Was sind denn so die Herausforderungen, wenn man Geschäftsführer oder wenn man dann auch das erste Mal Vollgeschäftsführer ist und speziell auch beim World Economic Forum, was ja nochmal ein besonderes Geschäftsmodell ist?
Ich denke, die größte Herausforderung ist, dass man von einer eher segmentierten Position, wo man sich um einen gewissen Themenbereich kümmern muss, muss man im Prinzip da das auch noch können, aber gleichzeitig auch die holistische Sichtweise der ganzen Firma kriegen. Das ist die größte Herausforderung. Das ist wie wenn man CFO ist und an die Geschäftsleitungssitzung kommt. Es geht auch um Finanzen, aber man kann nicht nur die CFO-Brille tragen. Und das ist wohl die größte Herausforderung, ist sich sofort zu interessieren, was sind eigentlich global gesehen die Herausforderungen? Was braucht die Organisation global? Und das kann dann manchmal auch heißen, dass man Pfade einschlägt, die man als Chief Operating Officer gar nicht so wählen würde, weil sie noch komplizierter sind. Aber letztendlich, das ist das, was die Organisation braucht. Und ich denke, da habe ich dann auch ein bisschen Geschmack genommen, eben in so einer führenden Rolle zu sein, auch drüber nachzudenken, was ist Strategie? Mhm. Weil häufig, wenn man COO ist, hat man eine Operating Strategy, aber eigentlich ist das relativ limitiert. Wenn man dann auf der Geschäftsleitung ist, wird man an der Geschäftsstrategie mitarbeiten. Und da geht es dann eben nicht nur ums Umsetzen oder ums Geld managen. Es geht dann darum, wo muss die Firma hin, wie muss sie sich positionieren, wie muss sie das implementieren, wie muss sie die Organisation bauen, was denn dann so geantwortet werden kann.
Okay. Hast du da ein spezielles Vorgehen, wie du sozusagen aus dieser limitierteren Sicht raus in diese breite Sicht kommst für die Geschäftsführung?
Also ich stelle mir das so vor, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber Ich bin ein riesiger Fan, um Abläufe zu verstehen. Also meine Methode ist, im Prinzip diese Firma oder diese ganzen Umfeld, Strategie, Umsetzung, Positionierung, aber auch Organisation, wie eine Schweizer mechanische Uhr anzusehen und sie erst einmal auseinanderzubauen.
Okay.
Um dann zu verstehen, wie sie gebaut ist, wie sie läuft, welches Rad was antreibt und dann darüber nachzudenken, wie ich das Ding wieder zusammenbauen kann, dass es noch besser läuft. Es ist natürlich klar, das erste Mal ist es unheimlich schwierig. Man kratzt sich den Kopf x-mal, weil man nicht mehr weiß, wo welches Teil hin soll und so weiter. Aber mit den Jahren lernt man immer besser, wie das zu machen ist. Anders formuliert, es geht darum, wirklich zu verstehen, worum es geht, was die Treiber sind, was die Herausforderungen sind und vor allem auch, wie man Impact generieren kann. Wie kann man etwas ändern?
Wenn du jetzt schon in dem Unternehmen bist, dann hast du wahrscheinlich schon ein paar Bereiche kennengelernt. Du warst ja im Technologiebereich, dann warst du dann auch im Resources Knowledge Management Bereich. Das heißt, die hast du wahrscheinlich schon gut durchdrungen gehabt. Wenn man jetzt neu in ein Unternehmen reinkommt, das kommt ja dann bei dir auch später. Wie gehst du dann da vor? Also sprichst du dann mit allen Leuten, malst du alle Prozesse oder hast du da wirklich so ein, was man mit den Zuhörern teilen könnte, so als Tipp?
Also ganz klar, also selbst wenn du es ist vielleicht sogar noch einfacher, in einer neuen Firma all das zu lernen, als in einer jetzigen. Weil wie oft hört man dann die Kollegen zu sagen, ach, das war ja wieder die IT-Team, die das nicht hingekriegt haben und so weiter. Man hat ja eine gewisse Tendenz zu denken, das, was man tut, ist besser als die anderen oder jedenfalls sehr gut und die anderen könnten eigentlich besser machen. Ich denke, dass für mich ist das einfach eine grundsätzliche Interesse zu verstehen zu haben. Wo ich zum Beispiel bei dem EPFL reingekommen bin, also ich habe natürlich auch studiert, aber das Erste, was ich gemacht habe, ist mit Leuten zu reden, Dokumente anzugucken, alles zu analysieren, um zu verstehen, was ist eigentlich die Herausforderung und aber auch mit meinen Kollegen der Geschäftsleitung zu reden, wo drückt euch der Schuh, um auch zu verstehen, wo man Wachstumsschwierigkeiten hat. Und ich denke, ich finde, das ist der interessanteste Prozess. Ich muss sagen, ich habe immer Jobs wechseln wollen, auch weil ich mich nicht gerne langweile. Ich brauche neue Herausforderungen. Und in so eine neue Firma reinzukommen und die irgendwann auseinanderzubauen und wieder zusammenzubauen und sich die Frage zu stellen, ist jedes Teil am richtigen Ort? Bin ich in die richtige Richtung? Das ist etwas, was mich unheimlich interessiert. Und ich denke auch, das gibt mir die Stärke, weil ich dann am Schluss auch wirklich genau verstehe, wie was abläuft. Und wenn dann ein Kollege zu mir kommt, als Mitglied der Geschäftsleitung und sagt, ja, nein, das kann man nicht so tun, weil dann weiß ich selber, ob er recht hat oder nicht. Oder ob er es wirklich richtig verstanden hat. Und das Letzte, was das erlaubt, ist, man kann eine echte Strategie und Vision formulieren. Und das ist das Wichtigste zum allen Leuten kommunizieren, weil am Schluss ist das wie ein Ameisenhaufen. Wenn man keine Strategie und Vision kommuniziert, dann gehen die in alle Richtungen. Wir müssen ja denen helfen zu sagen, es geht in diese Richtung. Und ihr müsst die gleiche folgen, dann können die auch ihre ganzen Kapazitäten, ihre ganze Kreativität, ihre ganze Innovativität in die richtige Richtung bauen.
Verstanden. Das ist interessant. Also woher kommt das bei dir? Ist es aus dem wissenschaftlichen Ansatz dieses Vorgehen oder kommt es schon aus dem IBM-Consulting-Ansatz? Weil es klingt sehr auch natürlich nach einer Strategieberatung. Oder wie ist diese Denkart entstanden?
Also ich denke, es kommt sicher von einer wissenschaftlichen, wenn man das so nennen will, Grundhaltung, die verstehen will, wie das läuft. Dann gehört noch dazu, ich bin ein riesiger Puzzle- und Escape-Game-Fan. Ich versuche, die verschiedenen Indizien zusammenzubringen, um mir zu helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Und das Letzte vielleicht ist auch, diese Idee, das Ganze neu zusammenzubauen, um neue Richtungen zu finden, ist auch ein unheimlich gutes Angehensweise, wenn man in Organisationen ist, die nötig haben, nicht sich nur zu verbessern, sondern einen echten Paradigmen-Shift zu haben. Heißt, ein Problem ganz anders anzugucken. Und was mir natürlich hilft, ich habe so häufig Domänen gewechselt, dass ich so oder so immer der Außenseiter bin. Und ich bin so oder so immer der nicht sagen kann, ja, aber ich habe das seit 20 Jahren so gemacht, warum soll ich es ändern? Und das zusammen führt dazu, dass ich eben halt alle Leute herausfordere, aus ihrem wie soll ich sagen, aus ihrer Box rauszudenken und weiterzusehen. Und das Tolle ist, wenn die Leute das dann gemacht haben und den Erfolg sehen, dann verstehen sie, dass das viel interessanter ist, so zu arbeiten.
Ja, ist ein sehr interessanter Ansatz auf jeden Fall. Du bist ja dann aus der Managing Director oder aus der geschäftsführenden Rolle dann zu EPFL gegangen in eine Vice President Rolle, oder?
Ja. Also gesagt, dazwischen habe ich 3 Jahre meine eigene Consulting Firma aufgebaut, weil gut, meine Rolle beim World Economic Forum war super gut, aber hat mich in eine Position gebracht, die eigentlich überhaupt nicht anstellbar ist. Ich war so der super Troubleshooter für eine weltweite Diskussions-, aber auch Aktionsplattform für Top-CEOs und Top-Regierungen. Da ist man dann nicht unbedingt der attraktive Typ, den jemand anstellen will, a priori. Und dann habe ich eben entschieden, mir eine Consulting-Firma aufzubauen, um im Prinzip meine Kapazitäten auszulasten.
Okay.
Und das hat mir auch geholfen zu verstehen, was es heißt, wirklich Consulting zu machen. Mhm. Weil bei IBM waren wir ein Vertreter einer Großfirma und wir haben sehr viel, wissenschaftlich basiertes Consulting gemacht. Mit dieser zweiten Erfahrung habe ich viel mehr im strategischen Bereich gearbeitet, was natürlich ganz andere Fragestellung ist. Und dann eben, gut, ich habe den Präsidenten der EPFL gekannt. Also man muss das auch richtig verstehen. Präsident heißt, in der EPFL ist im Prinzip der CEO. So nennt sich das so. Und Vizepräsident ist eigentlich ein Geschäftsleitungsmitglied.
Ah, verstanden.
Und ich war eigentlich der Vizepräsident und der COO, auch wenn man das nicht so genannt hat. Also im Prinzip eine sehr natürliche Weiterverfolgung meiner Rolle. Das heißt, die Ideen des CEOs und der Geschäftsleitung umzusetzen und effizient zu machen. Nur eben in einem ganz neuen Thema. Und was mich natürlich da drin wirklich interessiert hat, ist dieses neue Thematik, sprich Forschung und Ausbildung auf dem höchsten Niveau zu verstehen und was es heißt, das umzusetzen und weiterzuentwickeln.
Okay, habe ich verstanden. Das heißt aber, man merkt ja schon so ein bisschen, dass du immer diesen unternehmerischen Trieb und auch irgendwie diesen Problem-Solver-Rolle oder das Problem-Solver-Jacket angezogen hast. Aber dann bist du ja doch noch CEO, wie gesagt, beim Genfer Flughafen geworden. Wie hat sich das denn dann ergeben?
Also gut, also ich muss zugeben, die letzten Stellen habe ich alle durch Headhunting gekriegt. Ja. Also ich habe nicht wirklich ganz aktiv rumgeguckt. Ja. Weil bei der EPFL bin ich nur 3 Jahre geblieben. Normalerweise versuche ich ungefähr 10 Jahre zu bleiben. Dann denke ich, kann ich kulturell was umsetzen. Weil die grundsätzlichen Änderungen sind dann eben schon geschäftskulturelle Umsätze. Und das geht halt nicht so schnell. Warum bin ich zum Flughafen gegangen? Ja, ich meine, das ist so am Schluss ein bisschen später in meiner Karriere. Das ist so ein bisschen wie der Jugendtraum. Ne? Ich meine, Chef von einem Flughafen sein. Und ich muss sagen, für mich war Nachhaltigkeit immer ein wichtiger Teil meines Verständnisses, was ich tue. Aber nicht in dem Sinn, dass ich nur für Firmen arbeite, die nachhaltigkeitsmäßig sehr gut dastehen, sondern eher dahin gehe, wo was zu tun ist. Weil sonst, ich meine, es ist toll für eine Organisation zu arbeiten, die schon alles richtig macht. Und ich muss natürlich sagen, für mich war der Flughafen so ein gutes Gemisch zwischen einem Jugend- und Bubentraum, wenn man so sagen will, und auf der anderen Seite einer wirklichen Domäne, die ich als wichtig ansehe. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo Fliegen überhaupt nicht so einfach zu machen war, viel zu teuer, nicht zugänglich. Und heute ist es zugänglich und hat uns dazu geführt, dass wir eine viel vernetztere Welt sind. Und ich würde es sehr bedauern, wenn das auf einmal weggehen würde. Und deshalb war das für mich eine unheimliche Herausforderung, in diesen Bereich zu gehen, wo wirklich da ist eine Nachhaltigkeitsherausforderung mit einer Aufgabe, die wichtig ist, aus meiner Sicht, für unsere Welt.
Total. Also, es ist echt interessant. Also wie kann man sich das vorstellen? Du hast am Anfang schon gesagt, auf der einen Seite ist man Geschäftsführer für 1000 Leute, auf der anderen Seite managt man auch so eine Stadt. Ist man dann als CEO vom Flughafen sozusagen eine Mischung aus Bürgermeister und CEO?
Ich denke, so oder so, da ich von unten hochgekommen bin und immer ein bisschen der Außenseiter war, habe ich eigentlich nie eine Art super autoritäre Methode entwickelt. Ich versuche schon, die Leute zu überzeugen, dahin zu gehen. Das heißt, im Prinzip, ich wende die gleichen Vorgehensweisen intern in meiner Firma, wie auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten muss, herum. Also das Wichtigste war von Anfang an, ist eigentlich eine Vision zu entwickeln,
ja,
mit meinen Kollegen, die dann in strategische Objektive umzusetzen und dann zu sagen, das ist unser Leuchtturm, dem wir folgen werden. Und dann, gut, hat mir natürlich meine Problem-Solving-Seite auch geholfen. Wir haben mehrere größere Herausforderungen gehabt, wo es keine einfache Lösung gab und wo wir dann eben zusammen ganz innovative und zum Teil auch paradigmenändernde Lösungen gefunden haben. Also eine große Herausforderung für Flughäfen ist nicht nur die CO2-Frage, mhm, sondern auch der Lärm.
Mhm. Mhm.
Und wir haben in der Schweiz eine ziemlich strikte Gesetzgebung und die kann letztendlich, es war sehr schwierig, eine Entwicklung zu sehen, bei der man diese Limitierungen auch voll reinkriegt und durch eine Paradigmenumsetzung mit dem Regulator des Bundesamts für zivile Luftfahrt in der Schweiz haben wir eine ganz neue Weise gefunden, damit umzugehen, die es uns erlaubt, den Lärm runterzufahren, aber weiter zu wachsen. Was heute so eine fast jetzt eigentlich die neue Methode geworden ist.
Das ist interessant. Würdest du noch irgendwelche Herausforderungen ergänzen, jetzt neben CO2 und Lärm, den man so als Geschäftsführer hat?
Ja gut, also die größte Herausforderung ist, wir haben der Flughafen hat vor 4 Jahren seine 100 Jahre gefeiert und praktisch alle Infrastrukturen für die Passagiere sind aus den 60er Jahren.
Okay.
Wo es ungefähr, 4 Millionen Passagiere hatte. Heute hat der Flughafen fast 18 Millionen Passagiere.
Mhm.
Und die Herausforderung ist, und wir haben keinen Platz. Das heißt, wir müssen, was wir neu tun, auf dem gleichen Ort tun, wo das alte steht.
Ah, verstehe.
Also die Herausforderung war, weil ein neues Projekt braucht natürlich viel Zeit, ungefähr 10 Jahre. Wie kann man schon intern verbessern, um die Situation, die Qualität des Services für die Passagiere zu verbessern, während man aber auch die neue Infrastruktur vorbereitet. Mhm. Also das war eine große Herausforderung. Und die andere super Herausforderung war natürlich der Covid.
Mhm.
Ich meine, für uns hieß das 3 Monate ohne jeglichen Verkehr.
Ja.
Und dann wir haben praktisch 2 Jahre gebraucht, um wieder auf 80% des Verkehrs vorher waren. Ein Flughafen ist praktisch 100% mit seinem Einkommen vom Verkehr abhängig.
Ja.
Und wir haben es doch geschafft, da rauszukommen. Der Flughafen wird in den nächsten 3 Jahren seine Schulden total abbauen, die er aufbauen musste. Und wir haben niemanden entlassen.
Top.
Ohne Wahnsinn. Öffentliche Hilfe. Also das war die absolute Herausforderung und auch die Stimmung beizubehalten. Weil Geschäftsleiter, aber auch Teil der Geschäftsleitung sein durch eine solche Phase, also das ist emotional sehr schwer zu tragen. Und wir haben es hingekriegt, in der Geschäftsleitung uns so zu unterstützen, dass wir das alle relativ gut über die Bühne gebracht haben.
Ja, also Glückwunsch auf jeden Fall. Das ist echt ein starkes Ergebnis. Und da freuen sich sicherlich auch die ganzen Leute, die beteiligt werden. Vielleicht hören ja ein paar zu. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und wie ist es mit diesen ganzen, sage ich mal, Partnern oder Mitunternehmern, die da so am Flughafen sind? Wie kann man sich das vorstellen? Wie stimmt man sich mit denen ab? Ist das alles 1:1? Gibt es da dann auch so eine große Versammlung irgendwie, wo alle dann teilnehmen können? Oder wie managt man das eigentlich alles, die ganzen Stakeholder?
Also erstens mal haben wir mit den meisten, wir reden mit denen regelmäßig, weil die Teil unseres langfristigen Planungsprozesses sind. Wir planen bis 2050. Und da müssen wir natürlich mit denen reden. Wir haben mit verschiedenen von ihnen zusammenzuarbeiten für Sicherheit und so weiter. Mhm. Und wir versuchen natürlich ein sehr partnerschaftliches Verhältnis aufzubauen, auch während der Covid-Krise. Mhm. Weil letztendlich, wir Flughafengesellschaft ohne die Partner, da gäbe es keinen Flughafen mehr.
Mhm.
Also wir haben versucht, unseren Partnern zu helfen, finanziell und auch anders, um ihnen auch zu erreichen, dass sie nicht untergehen während der Krise. Und das gute Resultat ist, auch keiner unserer Partner und auch keiner unserer Geschäfte ist bankrott gegangen während der Krise und sind alle noch da, sind auch nicht weggegangen. Und das war uns auch sehr wichtig.
Okay. Und wie würdest du denn das Geschäftsmodell von dem Flughafen erklären? Was sind so die Einnahmequellen und was sind so die Kosten? Das würde mich auch interessieren, was so die Werttreiber sozusagen.
Also grundsätzlich kann man sagen, es gibt 2 Einnahmequellen, ungefähr 50-50. oder ein bisschen mehr, also zwischen 50% und 60% der Einnahmen kommen von Abgaben für die Benutzung des Flughafens. Das wird entweder zu bezüglich den Flugzeugen, die landen oder starten, die auf dem Tarmac stehen und so weiter. Und dann natürlich Abgaben, die der Passagier zahlt, um die Infrastrukturen zu benutzen. Das ist absolut reglementiert. Also wir können das nur im gesetzlichen Rahmen bestimmen und müssen es dann mit den Fluggesellschaften verhandeln.
Verstehe.
Und wenn wir kein Abkommen finden, geht das zum Gericht.
Ah, okay.
Mhm. Aber wir haben es jedes Mal geschafft, ein Abkommen zu finden. Das ist 50% bis 60% der Einnahmen. Mhm. Also es ist basiert essentiell auf den Infrastrukturen und den Services, die wir anbieten, wie Sicherheitskontrolle und so weiter. Und es ist auch eine Art finanzielle Zurückzahlung der Infrastrukturen, die wir investieren.
Okay.
Die anderen 40% bis 50% kommen von Einnahmen unserer kommerziellen Aktivitäten. Mhm. Das heißt, wir haben Geschäfte und Restaurants, die zahlen uns einen Anteil ihres Gewinns an uns direkt ab. Das ist Teil des, sie zahlen keine Miete, aber sie zahlen so. Wir haben Parkhäuser, da gehen die Einnahmen direkt an uns. Und ja, das war es ungefähr, die großen Einnahmequellen.
Okay, das heißt also, wenn ich jetzt am Flughafen was verkaufe, dann zahle ich gar nicht Miete für meinen Laden dort, sondern ich muss Abgaben auf den Umsatz zahlen. Ah, ja. Verstehe. Interessant, das wusste ich gar nicht.
Und das wird auch mit denen verhandelt. Wir sind eine öffentliche Anstalt, das heißt voll im Besitz des Kantons. Das heißt, wir müssen so oder so für alle diese Mietmöglichkeiten Ausschreibungen machen, öffentliche Ausschreibungen.
Mhm. Ja, sehr interessant. Ja, wir steuern schon so langsam auf den Ende von der Episode hin, deswegen möchte ich gerne noch abschließen damit, was du eigentlich heute so machst. Also gib uns noch mal so, dass man nochmal versteht, wie sieht der Baum an deinen Aktivitäten aus, was man heute macht, und dann weiß man, glaube ich, auch, wie man mit dir in Kontakt treten kann.
Also auf der einen Seite eben arbeite ich zusammen mit World Climate. Da habe ich angefangen mit dem, was ich gerne tue. Das heißt, wirklich anzusehen, wie wir, ob wir die richtige Strategie haben, die richtige Positionierung, dass wir sie richtig umsetzen und richtig auch die Leute dafür haben. Und da arbeite ich jetzt mit denen zusammen, das ist eine Firma, die in Kopenhagen sitzt, jetzt das auch umzusetzen. Und ich habe gewisse Bereiche, die ich direkt übernommen habe, und auch helfe auch, gewisse Vertragssituationen zu regeln. Das ist mal eins. Und das Tolle daran ist, World Climate ist wirklich, dass die Verbindungsstelle zwischen den COP-Verhandlungen und den ganzen Klimaaktionen, der Nötigkeit, die ganzen Investoren, die da auch rein investieren, da arbeiten wir mittendrin, auch mit den internationalen Organisationen zusammen. Und das andere ist eben, ich habe jetzt in den 8 Jahren ziemlich viel Erfahrung aufbauen können als CEO von einem Flughafen, und ich versuche das jetzt durch strategische Beratung mit dieser Beratungsfirma, die NACO heißt, ist eine niederländische Consulting-Firma, da jetzt ein Angebot zu entwickeln, um eben Flughäfen, aber auch Fluggesellschaften strategisch beraten zu können, und das eben auch mit einer Seite, ich bin nicht nur Consultant, da habe ich auch Erfahrung drin, aber ich habe das auch selber gemacht.
Okay. Also sehr, sehr interessant, wie ich finde. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt auch im Kontakt stehen, und es war wirklich sehr, sehr, sehr tolle Insights für alle, die hier zuhören. Ich glaube, das nächste Mal, wenn man auf dem Flughafen ist, dann versteht man jetzt auch das Geschäftsmodell besser, und ich glaube, das nächste Mal, wenn man mit jemandem spricht, der Profimusiker ist, kann man auch davon ausgehen, dass er noch zum CERN kommt.
Ich würde mal sagen, meine Karriere zeigt, dass nichts ausgeschlossen ist.
So ist es. Ja, André, herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Und dir auch ganz herzlichen Dank, mich eingeladen zu haben und mich da ein bisschen reden zu lassen.
Ja, natürlich. Darum geht es ja hier bei Behind the Sea. Deswegen freue ich mich natürlich auch über Feedback an alle, die da draußen jetzt zugehört haben. Wer André und mir gerne Feedback geben möchte, bei manchen Plattformen kann man das direkt, aber kommt gerne auf uns direkt zu, auf LinkedIn oder irgendwo in den Shownotes findet man bestimmt Kontaktdaten. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir ein Intro geben können oder wenn ihr direkt auf André zugeht. Ja. Und mit dahin dann auf jeden Fall bis zur nächsten Episode.
Ja.
Super. Wer jetzt noch zuhört, unbedingt natürlich den Kanal auch im Allgemeinen bewerten. Ich freue mich immer über Feedback, ob das Kritik ist oder ob das positives Feedback ist. Beides ist highly welcome. Ich versuche natürlich auch immer eure Fragen einzubauen und eure Tipps dann natürlich auch anzuwenden. Alles, was passend ist. Und dieser Podcast ist natürlich nur nicht nur notwendig, sondern der ist auch nur möglich, weil wir das Ganze mit Atreus zusammen machen. Sprich, wenn ihr in meiner regulären Tätigkeit einmal auch reinschauen möchtet, dann schaut doch mal bei atreus.de vorbei, gerne auch auf meiner Seite, dann könnt ihr alles über Interim Management erfahren, was wir für Transformationsprojekte machen mit unserem tollen Interim Management Netzwerk. Das freut mich natürlich auch, wenn ihr auf mich zukommt, wenn ihr den direkten Austausch wollt, kommt direkt einfach auf LinkedIn auf mich zu, dann können wir ein Gespräch vereinbaren, vielleicht hilft das schon und manchmal hilft es natürlich auch, wenn wir zusammen ein Mandat um das Thema herum gestalten. André, ich freue mich aufs zweite Gespräch mit dir und noch einen schönen Tag.